Und das ist eben auch eins der Geheimnisse des langen und glücklichen Lebens, dass Menschen dort sehr nah miteinander leben, gut aufeinander aufpassen, sich auch vor allen Dingen das Alter sehr wertschätzen und die Menschen, die alten Menschen dort immer gebraucht werden bis ins hohe Alter.
Wir haben oft bis spät in die Nacht gearbeitet und das wirklich aus irgendwie teilweise in Australien aus Hostelzimmern heraus. Also wir haben wirklich alles gemacht, um uns diesen Traum vom Reisen und Arbeiten von überall zu ermöglichen. Und das war schon sehr, sehr, sehr herausfordernd.
Einfach aussteigen. Der Auswanderer-Podcast.
Willkommen zurück zu einer neuen Update-Folge und ich freue mich sehr, heute mit zwei Auswanderinnen zu sprechen, mit denen ich zum einen vor 4 Jahren und zum anderen vor bald 5 Jahren das letzte Mal hier im Podcast gesprochen habe. Es geht zurück auf die Insel der 100-Jährigen nach Ikaria in Griechenland. Dorthin ist Anna mit ihrer Familie ausgewandert und es geht nach Bali. Oder vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall haben Laura und Finn dort als digitale Nomaden gelebt, als wir vor 4 Jahren hier im Podcast gesprochen haben. Mehr dazu gleich. Ich bin Nicolas Kreuter und das hier ist der Auswanderer-Podcast Einfach aussteigen. Und in dieser Woche noch ein Hinweis, gibt es wieder 2 Folgen zu hören. Am kommenden Samstag gibt es eine neue Spezialfolge. Darin sprechen wir über eine neue spannende Jobmöglichkeit für dich, wenn du nach Thailand auswandern willst. Denn viele schreiben mir immer wieder, dass ihnen der richtige Job im Ausland noch fehlt. Und deswegen stelle ich hier immer wieder spannende Jobs vor und spreche mit Gästen, die genau mit diesem Job ins Ausland gekommen sind. Und eben, wenn du Lust hast auf einen Neustart in Thailand, dann hör unbedingt rein am Samstag in die Spezialfolge hier bei Einfach aussteigen. Dort gibt es dann die spannende Story einer Auswanderin zu hören, die in der Lebensmitte entschieden hat, ich steig mal von der Karriereleiter und wandere nach Thailand aus.
Mein Podcast.
Jetzt geht's aber erstmal zurück auf die kleine griechische Insel Ikaria. Dorthin ist Anna Avramidou mit ihrer Familie ausgewandert. Anna war damals bei mir in Folge 8 hier im Podcast zu Gast. Also noch ganz am Anfang, wenn du noch mal reinhören möchtest. Die Episode ist am 23. September 2020 gelaufen. Anna erzählte mir darin, dass sie und ihr Mann, der Grieche ist, immer vorhatten, Deutschland zu verlassen und nach Griechenland zu gehen. Aber dann kam so ein bisschen das Leben dazwischen, bevor sie dann aber Nägel mit Köpfen gemacht haben. 2015 ging es los und sie sind zusammen mit ihrem damals 8-jährigen Sohn eben nach Ikaria ausgewandert. In ihrem alten Leben in Deutschland hat Anna als Pädagogin und Seminarleiterin gearbeitet. Auf Ikaria hat sie sich mit einem Online-Business selbstständig gemacht und gemeinsam mit ihrem Mann haben sie begonnen, eigenes Olivenöl herzustellen. Unser letztes Gespräch ist jetzt eben bald 5 Jahre her und ich bin so gespannt, wie es ihr heute geht und was inzwischen alles passiert ist. Herzlich willkommen zurück im Podcast. Hallo Anna.
Ja, hallo Nicolas.
Es fühlt sich an, als wäre es erst gestern gewesen, oder?
Ja, total. Ich habe mich auch richtig gewundert, als du das sagtest, dass das schon 5 Jahre her ist. Da habe ich jetzt, also ich habe das auch viel näher in Erinnerung.
Ja, also als wir vor fast 5 Jahren das letzte Mal gesprochen haben, hast du, als du aus deinem Fenster gesehen hast, die Berge gesehen, Wälder, euren Garten und von der Straße, kann mich noch erinnern, hast du gesagt, wenn ich zur Straße gehe, dann kann ich das Meer sehen. Was siehst du heute?
Ja, jetzt aktuell im Moment sehe ich gerade auch Berge, die sogar noch ein bisschen verschneit sind und sehe viel Felder. Und dadurch wirst du vielleicht daran schon merken, dass ich gerade nicht auf Ikaria bin, denn da gibt es ganz, ganz selten nur verschneite Berge. Ich bin gerade in Nordgriechenland.
Oh, in Nordgriechenland. Und ja. Da liegt jetzt Schnee noch?
Hier unten im Flachland nicht, aber das sind schon recht hohe Berge, auf die ich da schaue. Und ich weiß nicht, so ab, ich schätze mal 1000 Metern, da liegt tatsächlich auch noch Schnee, genau.
Also bevor wir da ins Detail gehen, nur kurz die Frage, lebt ihr trotzdem noch auf Ikaria oder seid ihr komplett umgezogen?
Nein, nein, wir leben ganz normal auf Ikaria und es hat sich halt nur in den letzten 5 Jahren natürlich bei uns auch eine ganze Menge getan und deswegen leben wir zum Teil immer so ein paar Monate im Jahr auch hier in Nordgriechenland.
Cool, also wie es dazu kam, da sprechen wir gleich. Für die, die die erste Folge nicht gehört haben, ich empfehle natürlich immer vorher die erste Folge zu hören, aber damit wir trotzdem jetzt alle mitnehmen, ich habe es in der Einleitung gesagt, eben ihr lebt auch auf Ikaria. Die Insel hat ungefähr 8500 Einwohner, ist von der Fläche so groß wie München. Beschreib mal den Ort, wo ihr da lebt, wenn ihr auf der Insel seid oder generell so die Insel für Leute, die noch nie da waren, damit man so eine Vorstellung hat.
Ja, also Ikaria gehört ja zur Blue Zone. Das heißt, das ist einer von 5 Orten auf der Welt, an dem die Menschen besonders lange, also weit überdurchschnittlich lange, gesund und glücklich leben. Das hat der Dan Büttner, das ist ein Journalist, der hat diese Blue Zones vor 7-8 Jahren, vielleicht sogar noch länger her, hat er das bestimmt. Er ist halt an verschiedene Orte gefahren, hat dort auch Forschungen angestellt. Warum ist das so? Was braucht es, um so besonders lange und gesund zu leben? Und wir sind halt dort hingekommen, nicht aufgrund dieser Blue Zone, sondern aus ganz anderen Gründen. Aber das ist eben schon so, ist ein ganz spezieller Ort und muss man erleben, kann man kaum beschreiben.
Wenn man da unterwegs ist, sind da auch mehrheitlich nur alte Leute unterwegs?
Nein, das kann man gar nicht so sagen. Also es gibt sehr viel junge Menschen, gerade jetzt so in den letzten, jetzt sind es schon 10 Jahren, seitdem wir dort leben, hat sich das eigentlich sehr entwickelt, mittlerweile zu einer Szene, die auch aus dem Ausland kommt, also die sehr ganzheitlich leben. Es gibt dort mittlerweile 2 Permakulturhöfe oder Unternehmen. Und es ist halt schon, die Szene hat sich sehr verändert eigentlich seitdem. Und die älteren Menschen, die gibt es dort natürlich auch. Die werden gepflegt von ihrer Familie. Und das ist eben auch eins der Geheimnisse, dass eben des langen und glücklichen Lebens, dass Menschen dort sehr nah miteinander leben, gut aufeinander aufpassen, sich auch vor allen Dingen das Alter sehr wertschätzen und die alten Menschen dort immer gebraucht werden bis ins hohe Alter. Da wird niemand in einem Altenheim abgestellt, sondern es ist tatsächlich so, dass die ganz viele Aufgaben haben auch noch, bis über 90 Jahre, so lange wie sie halt noch laufen können, haben die Leute dort Aufgaben und sind wichtig für die Gesellschaft.
Ist das eigentlich nach wie vor noch so? Ich weiß, dass wir auch gesprochen haben, Ikaria ist ja eher nicht so diese touristische Insel, die ja auch eben so ausgebaut und eben Ferientourismus und so weiter. Hat sich das inzwischen verändert oder ist das immer noch so ursprünglich?
Ja, also es ist immer noch genauso ursprünglich, wie es war, Gott sei Dank. Das ist halt nur, dass halt im Sommer, aber das war vorher auch schon so, der Juli und August, das sind 2 Monate, wo ganz viele Griechen auf die Insel halt kommen in erster Linie, die halt ihre Sommerresidenz dort haben oder einfach die vielen, vielen Feste, die dort gefeiert werden, genießen möchten. Und da ist es tatsächlich so, da ist dann die Insel doch sehr voll im Juli, August. Alles davor und danach ist wirklich nach wie vor, Gott sei Dank, ein sehr sanfter Tourismus von sehr ökologisch interessierten Menschen, die Ruhe suchen tatsächlich.
Ja, und ich glaube, das war ja auch bei euch so ein bisschen der Grund damals auch so zur Auswanderung. 2015 seid ihr nach Ikaria gegangen. Ich habe es in der Anmoderation kurz gesagt, dein Mann ist Grieche. Vielleicht noch eben kurz zu dir. Du hast ja vorher in Deutschland, ihr habt in einem großen Haus gewohnt, du warst viel unterwegs, hast als Seminarleiterin Karriere gemacht, viel Stress, viel Hustle natürlich. Und dann plötzlich quasi von 100 auf 0 runter in ein minimalistisches Leben auf dieser Insel. Ja. Ist das so, wie ich es beschrieben habe? Hast du das auch so empfunden damals?
Ja, genau so, wie du es gerade gesagt hast. So habe ich das auch empfunden. Und bei mir war es wirklich auch kurz vor 12, muss ich ehrlich sagen, weil durch meinen Beruf, ich liebe meinen Beruf auch und liebe meine Familie und meine Freunde und meine Klienten damals, aber es war einfach alles viel zu viel. Ich war kurz wirklich vorm Burnout, muss ich sagen, bevor wir nach Ikaria gegangen sind. Und ich habe dann auch, als wir da ankamen, ich glaube ein halbes Jahr lang, hatte ich das Gefühl, ich habe fast nur geschlafen. Weil mir wirklich dort auch, ich konnte nicht das tun, was ich vorher getan habe. Ja, mir waren da auch, ich habe ja auch künstlerisch gearbeitet, als Musikerin. Ja. Und mir waren da die Hände gebunden. Also das war wirklich so, dass ich gezwungen wurde, zur Ruhe zu kommen. Und das war wirklich das Beste, was mir damals passieren konnte.
Ich kann mich auch noch erinnern im Gespräch, dass du auch erzählt hattest, dass am Anfang mit den Einheimischen, und das ist vielleicht dann auch so diese Inselmentalität, ja so ein bisschen schwieriger war, in Kontakt zu kommen. Jetzt lebt ihr ja inzwischen eben seit 10 Jahren da. Was würdest du sagen, eben wie hat sich das heute entwickelt, das Leben mit den Einheimischen zusammen auf der Insel?
Ja, also mein Vater, der war Münsterländer und der hat immer gesagt, mit einem Münsterländer kannst du einen Sack Salz fressen und trotzdem wirst du nie mit dem warm werden. So, wir haben mit den Ikarern tatsächlich schon den ein oder anderen im übertragenen Sinne Sack Salz gegessen und da ist es tatsächlich so, dass es komplett anders ist. Also es hat wahrscheinlich 4-5 Jahre gedauert tatsächlich, aber mittlerweile sind wir so drin in dieser Gesellschaft. Ich kann dir da so eine kleine Geschichte erzählen, die Nico mir letztens erzählt hat, die mich auch echt ein bisschen berührt hat. Und zwar ist er letztens wir haben so einen ganz kleinen Supermarkt, also Mini-Supermarkt in Agios Dimitrios in unserem Dorf. Und da war er halt ein bisschen was einkaufen. Und dann war da, ich nenne die immer Exil-Ikarioten, also ein Ikariote, der normalerweise in Amerika lebt, der war dort und hat auch eingekauft und fragte dann den auch über 80-jährigen Besitzer dieses kleinen Supermarktes, wer ist das denn? So über Nico, ne? Ja, der gehört zu uns. Das ist einer von uns, da brauchst du gar nicht zu fragen, der gehört hierhin. Und das war wirklich, weißt du, kann man vielleicht nicht nachempfinden, wenn man dort nicht lebt, aber das war wirklich, eine Auszeichnung, hätte ich fast gesagt. Ja, genau. Ja, richtig.
Ja, cool. Also wer sich auch vielleicht jetzt fragt, was macht ihr da eigentlich? Ich habe es gerade gesagt, du hast vorher in Deutschland Karriere gemacht, dein Mann hat auch als Seminarleiter gearbeitet, war ursprünglich aber mal als Handwerker auch in Deutschland sehr aktiv. Vielleicht nur kurz noch zur Erklärung. Soweit ich weiß, eben arbeitest du ja nach wie vor im Online-Bereich. Das heißt, du hast dann Webseitengestaltung gemacht, Marketing. Und das Spannende ist, ihr habt ja gemeinsam eine kleine Olivenöl-Manufaktur aufgebaut, wo es eben Olivenöl gibt, aber auch Produkte rund um Olivenöl. Frage, macht ihr das heute noch?
Ja, auf jeden Fall. Mit ganz viel Herzblut und Liebe. Und es wird auch immer ein bisschen mehr. Also wir haben jetzt zum Beispiel auch Honig von unserem Imker, unserem Nachbarn. 3 verschiedene Sorten mittlerweile. Wein, den guten ikarischen Wein, weil das ist ja eben auch das, was der Dan Büttner herausgefunden hat, dass besonders auch der Rotwein dazu beiträgt, dass die Menschen dort sehr lange und sehr, sehr gesund leben. Natürlich immer im Maßen. Das ist natürlich klar. Wie Paracelsus schon sagte, die Dosis macht das Gift, ne? Ist ganz klar.
Was ist denn das Maß? Also hast du vielleicht einen Tipp, wie viel trinken die denn da auf der Insel und was essen die da? Weil ich will ja auch gerne 100 Jahre alt werden.
Und noch mehr, und noch genau. Mehr. Ja, also die Dosis ist quasi so, dass die Menschen abends ein kleines Gläschen und wenn du die griechischen, nicht nur die ikarischen Gläser, sondern die griechischen Gläschen siehst, Weingläser, die sind etwas größer als ein Schnapspintchen in Deutschland, würde ich sagen.
Ne? Also nicht 0,2 oder so.
Ne? Nein, nein, das sind wirklich ganz kleine Gläser und da trinken die so 1-2 Gläser und am Abend meistens. Oder wenn sie zusammen am Mittag essen, dann trinken sie da auch 1-2 Gläser zu. Es ist aber der große Unterschied, dass die Menschen gemeinsam trinken. Das heißt also, sie essen zusammen, die Gemeinschaft ist da, die Familie sitzt zusammen, die Freunde oder auf den, wie man das nennt in Griechenland, Panieria, die Feste, die Dorffeste und dann wird eben Wein getrunken und nicht alleine zu Hause, wenn man auch nichts weiter isst oder so, nur um einen Rausch zu bekommen, sondern um das Leben zu feiern, könnte man sagen.
Was essen die dann dazu?
Ja, viel Salat und Ziegenfleisch wird viel auf Ikaria, was heißt viel gegessen, aber wenn Fleisch gegessen wird, dann eben oft Ziegenfleisch, weil die laufen dort auch so wild rum, die können halt überall rumlaufen, die können die über 2600 unterschiedlichen Kräutersorten der Insel dort essen und dementsprechend kannst du dir vorstellen, wie köstlich auch dieses Fleisch dann natürlich schmeckt.
Und Fisch wahrscheinlich auch eine Menge, ne?
Fisch, natürlich viel Fisch, aber all das, egal was es ist, immer in Maßen. Also es wird sich viel vegetarisch ernährt und dann so ein- bis zweimal in der Woche eben Fleisch oder Fisch. Das ist so das Geheimnis, kann man sagen. Olivenöl natürlich, klar, ne, das gehört auch dazu.
Genau, kurze Frage noch. Also den Shop verlinken wir natürlich in den Shownotes in der Folgenbeschreibung. Liefert ihr auch nach Irland?
Wir liefern mittlerweile bis nach Neuseeland, ob du es glaubst oder nicht. Nach Dubai, wir haben in Australien Kunden. Also das ist weltweit.
Läuft das richtig gut für euch?
Ja, doch. Also das kann ich nicht anders sagen. Aber wir schauen noch immer, dass wir nicht zu groß werden, weil die Insel, das ist jetzt kein Massenproduktionsort und das wollen wir auch gar nicht. Wir lassen das nur bei uns. Wir kooperieren auch nicht mit anderen Einzelhändlern oder sonst etwas, weil es gibt keine Olivenölplantagen auf Ikaria. Das ist nur das, was wir selber produzieren und die Menschen dort, unsere Nachbarn, produzieren das halt für sich selber, für ihren eigenen Tisch. Und das, was über ist, das kaufen wir ihnen halt ab. Das ist dann auch schon alles.
Ja, weil gerade Olivenöl, also weil die meisten denken ja, du gehst im Supermarkt und kaufst dir da ein gutes Olivenöl. Ich würde sagen, da 100% von dem, was du da kaufst, ist eigentlich Quatsch und ist gar kein Olivenöl, weil ja, wir waren vieles. Auch das letzte Mal in Italien und haben da wirklich von einem Olivenbauern Olivenöl und das, du schmeckst es. Und du, es gibt ja, glaube ich, auch den Trick, ne, wenn du das in den Kühlschrank machst, und es anfängt zu stocken, dann ist es richtiges Olivenöl, ne?
Ja, richtig, weil das Problem ist, ich hatte das letztens noch gehört, das ist fast, Olivenöl ist fast schon, geht weltweit so, dass man sagen kann, es wird verkauft wie eine Droge. Weil man kann, wenn man da viel mit rummischt, ne, also Lampartöl oder andere Billigöle, altes Öl damit reinmischt, die Leute schmecken es kaum. Viele sagen, oh, das unser Olivenöl, das schmeckt ja so ein bisschen scharf im Abgang oder es ist so ein bisschen bitter. Aber genau das sind ja die Polyphenole, das sind ja die Antioxidantien. Und dann sagen andere, naja, aber mein Olivenöl aus dem Supermarkt schmeckt aber ganz sanft. Ja, warum wohl? Weil da kaum Olivenöl drin ist. Ja, genau. Ne? Und trotzdem nehmen sie wahnsinnig viel Geld dafür. Ne? Also das ist, meine ich, so mit dem Drogenverkauf halt. Ne? Die können unheimlich viel Geld damit machen, tatsächlich.
Ja, und mit dem Honig ja genau dasselbe. Auch, also ich finde auch, ich glaube, ein Glas Honig, ne, das kostet eigentlich 20 Euro irgendwo so in der Regel. Also wer ein Glas Honig für 5 Euro kauft, das kann doch kein richtiger Honig sein.
Das kann nicht sein. Was ist da drin? Ne, wahrscheinlich so viel Zuckerwasser, ne, damit es halt dann eben auch so günstig verkauft werden kann. Mhm. So ist es.
Okay, also da vielleicht auch jetzt gerade immer ein bisschen drauf achten, was man da eigentlich kauft im Supermarkt und dann lieber ein bisschen mehr ausgeben für auch ein richtiges, authentisches Produkt. Wir wollen jetzt natürlich noch drauf kommen, so die letzten 5 Jahre, was ist alles passiert? Ich habe auch noch in Erinnerung, du hattest ja, euer Sohn ist ja, ihr habt ja 3 Kinder, glaube ich. Und der eine Sohn ist ja damals mit 8 Jahren mit euch mitgekommen nach Ikaria. Als wir gesprochen haben, glaube ich, war er 13. Wie geht's ihm denn eigentlich heute oder wie ist ihm in den letzten 5 Jahren ergangen?
Ja, also Leander, so heißt er, der lebt jetzt mittlerweile in Nordgriechenland. Der ist ja jetzt 18 und der studiert hier Agrarwissenschaften. Und das ist immer sein Traum gewesen, durch Ikaria sicherlich auch mit beeinflusst, durch die Natur, durch das Leben in der Natur. Er ist Jäger mit Passion und zusammen mit seinen beiden Brüdern, dem Alexandro, dem Großen, und Janni, unserem mittleren Sohn, sind alle mittlerweile hier in Nordgriechenland.
Was?
Ja, tatsächlich.
Ja, wie kam, also erzähl erstmal, wie kam es nach Nordgriechenland und dann wie kam es dazu, dass eure Söhne aus Deutschland dahin gezogen sind?
Ja, also nach Nordgriechenland, das liegt daran, weil Nikos Heimatdorf, also von meinem Mann, das Heimatdorf ist hier in Nordgriechenland. Das ist ganz nah an der nordmazedonischen Grenze. Hier ist natürlich, also das Haus, das Familienhaus von Alexandros, von dem Opa unserer Söhne, das steht hier in dem Dorf und das hat der Opa, von Alex auch ihm vererbt. Weil Alexandru hat auch schon mit 13 Jahren, die sind alle verliebt in Griechenland. Was soll ich machen? Das ist einfach genetisch, glaube ich. Der ist schon mit 13 Jahren, wollte der unbedingt in Griechenland leben. Nach jedem Ferienaufenthalt hier kam er mit, ich habe immer gesagt, posthellenischen Depressionen zurück sozusagen. Und irgendwann haben wir dann gesagt, komm, du kannst es versuchen. Ein Jahr kannst du schauen, dass du, wenn du das unbedingt möchtest, bei deinen Großeltern lebst. Und nach dem Jahr, dann gucken wir weiter. So, und das hat er dann mit vielen Ups und Downs dann auch durchgehalten und wollte dann danach auch nicht wieder nach Deutschland zurück, außer im Urlaub natürlich, in den Ferien so. Also wir sind immer schon so eine Nomadenfamilie gewesen sozusagen. Und und der wollte natürlich als erstes dann auch, nachdem wir das Haus, unser Familienhaus in Deutschland verkauft haben vor 3 Jahren, wollte er natürlich gerne hier in das Dorf ziehen. Und wir haben ihn dann finanziell dabei auch unterstützt und ihm, also mit seiner Frau und seinen 2 Söhnen wiederum. Seitdem lebt er hier als Landwirt, ist wirklich total glücklich, geht da total drin auf. Ja, und dann kam Janni hinterher, Leander, der ist dann auch natürlich hier ins, also sowas wie Agrarwissenschaften, das gibt's halt ein Studium dafür nicht auf Ikaria, musste also dann natürlich auch ans Festland und da war das Dorf natürlich der Ort der Wahl.
Also ihr wohnt jetzt alle, also nicht im selben Haus, oder?
Nein, nein, das ist okay. Das Schöne, also hier sind ja auch Immobilien wirklich im Vergleich zu Deutschland unglaublich günstig, ne? Also wenn da draußen jemand ist, der gerne auswandern möchte, kann ich ihm Nordgriechenland, die Dörfer sehr empfehlen. Hier ist natürlich nicht das Meer vor der Haustür, aber es ist trotzdem eine wunderschöne Landschaft und hier kann man wirklich Häuser noch bekommen für 30.000, 40.000 Euro. Ne? Das muss man sich mal vorstellen.
Kurze Pause, es geht gleich weiter hier in der Folge. Ich möchte dir an dieser Stelle nur unseren Werbepartner der Woche vorstellen, denn ich habe mir letztens mal angeschaut, welche Berechtigungen man manchen Apps auf dem Handy eigentlich gibt. Also zum Beispiel Zugriff auf Standort, Mikrofon, Kamera und sogar die Kontakte. Also schau dir das mal an, da ist ganz schön viel, wo der Haken an ist. Und dann hängen ja viele von uns im Urlaub trotzdem ständig in offenen WLANs, weil es ja gratis ist, ohne VPN, ohne Schutz. Das ist ungefähr so wie bei offener Haustür zu schlafen, das macht ja auch keiner. Deshalb möchte ich dir unseren Werbepartner Saily empfehlen. Bei dem neuen eSIM-Anbieter gibt's nicht nur günstige Datenpakete für über 200 Länder, damit du immer günstig online bist, sondern du bekommst den Webschutz gleich mit. Und zwar gegen gefährliche Webseiten, Phishing-Versuche und Tracker. Wenn du also auf Reisen online bist, mach's sicher. Hol dir die Saily-App, buch dein Datenpaket, nutz meinen Code einfach aussteigen, denn dann gibt's noch 15% Rabatt. Den Link und alle Infos findest du in den Shownotes. Und jetzt geht's zurück ins Gespräch. Und ihr lebt also jetzt ein paar Monate im Jahr in Nordgriechenland, du und dein Mann, und dann aber eben auch dann den Rest des Jahres auf Ikaria, oder wie macht ihr das?
Genau, wir pendeln einfach so ein bisschen. Ne? So im Winter ist es ja auch ganz schön, wenn man dann mal, wenn alles so ganz ruhig ist auf Ikaria und die Restaurants, alles ist zu und hat auch seinen Charme, ganz klar. Aber ich habe immer gesagt, als wir noch komplett da gelebt haben, manchmal habe ich das Gefühl, mir fällt der Himmel auf den Kopf, ne? Weil es wirklich so, ja, so ruhig dann einfach auch ist.
Immer, also es ist auch so vom, weil man denkt, das dann immer so romantisch. Am Ende ist es ja halt trotzdem einfach eine kleine Insel mit eben 8.500 Einwohnern, du kriegst ja wahrscheinlich dann auch irgendwann Inselkoller.
So, ganz genau. Auch die Ikara, die haben also einen Großteil, der größte Teil, glaube ich, tatsächlich in Athen wiederum. Dann eine Wohnung, nochmal ein Haus irgendwie und verbringen dann auch im Winter dort teilweise 2-3 Monate. Auch für ärztliche Untersuchungen, ne, geht's für die dann immer nach Athen. Für uns dann halt natürlich hier in die nördliche Richtung dann.
Jetzt hört sich das an, dass so die letzten 5 Jahre ja eigentlich alles so gelaufen ist. Wir kommen da auch noch gleich auf deine Zukunftsvorhersage in der letzten Episode. Aber es hört sich ja erstmal an, dass das alles sehr gut gelaufen ist, so wie du es dir, glaube ich, vorgestellt hast. Gab es auch in den 5 Jahren schwierige Phasen?
Also in der Zeit, als unsere Kinder noch in Deutschland gelebt haben, da gab es sehr schwierige Phasen. Nicht, weil ich das Leben nicht toll finde auf Ikaria, aber weil einfach, wir sind eine unglaublich enge Familie. Also wir haben einen wundervollen Zusammenhalt und wir lieben uns alle wirklich sehr. Und das war diese Trennung immer wieder, über Monate hinweg, weil Leander ja auch in Ikaria zur Schule ging. Da konnten wir nicht spontan mal eben nach Deutschland hin. Und auch der Weg nach Deutschland ist von Ikaria aus natürlich oft teuer und kompliziert und lang, ne? Weil es keinen Flieger gibt, der direkt zur Insel hinfliegt, ne? Und das da war teilweise wirklich so, immer wieder waren Phasen, wo wir gesagt haben, komm, sollen wir jetzt doch zurückgehen? Sollen wir das nicht alles canceln? Aber seitdem die Familie hier ist, läuft's. Also muss ich ehrlich sagen, wir sind happy miteinander und ja, so kann das Leben gerne weitergehen.
Ja, als ich dich vor 5 Jahren gefragt habe, was du dir wünschst, wie dein Leben in 2 Jahren aussieht, hast du gesagt, wenn ich einen Wunsch zum Universum schicken könnte, wäre das, dass wir flexibler leben könnten. Weil Leander hier in die Schule geht, können wir auch nur in den Schulferien mal nach Deutschland. Aber in 3 Jahren ist er mit der Schule fertig und dann würden wir am liebsten mal 3 Monate hier sein, 2 Monate in Deutschland, einfach diese Freiheit wieder zu haben. Das wäre für mich die Kirsche auf der Torte.
Schön, dass du mich daran erinnerst, weil genau so ist es gekommen. Ist das nicht herrlich?
Super.
Kommt bei mir auch eine ganz große Dankbarkeit, muss ich ganz ehrlich sagen.
Sehr schön. Wenn Leute jetzt zuhören, du hast ja auch schon eben so ein bisschen was auch dazu gesagt, wenn Leute jetzt hier zuhören, die auch auswandern wollen, die vielleicht eben auch Griechenland so als Wunschland auf dem Zettel haben, was kannst du noch so abschließend eben, du lebst jetzt seit 10 Jahren fest in Griechenland, was kannst du abschließend da mitgeben?
Ich finde, Griechenland wird immer mehr zu einem wirklich sehr komfortablen Land, auch gerade für Auswanderer, weil die Regierung, das ist jetzt einfach so ein Ding, was vielleicht auch nochmal wichtig ist für potenzielle Auswanderer zu wissen, die hat ein Programm schon vor 2-3 Jahren, glaube ich, ins Leben gerufen, was wirklich große steuerliche Vergünstigungen Menschen bringt, die eben nach Griechenland einwandern. Also das lohnt sich da tatsächlich, sich mal mit zu beschäftigen. Also man kann auch, ist ja immer mehr, dass man digital halt arbeitet, hier arbeiten und Kunden in Deutschland haben und bezahlt dann wirklich, also viel, viel weniger. Die Krankenkassen sind sehr, sehr günstig. Die gesundheitliche Versorgung ist richtig gut geworden in Griechenland. Also das gibt so viele Vorteile tatsächlich, was sich gerade so in den letzten Jahren entwickelt hat. Die Immobilien sind sehr günstig, also zumindest jetzt so im ländlichen Bereich, ne? Also kommt alle nach Griechenland, kann ich euch nur empfehlen.
Okay, ja, also eben vielleicht ist das eine Überlegung wert. Ich finde auf jeden Fall diese Folge und auch schon die erste Folge mit dir machen auf jeden Fall Lust auf ein Leben in Griechenland und ganz im Besonderen auf Ikaria. Ich verlinke, wie gesagt, zu dir auch zu deinen Social-Media-Kanälen. Da gibt es ja auch einige, wer deinen Weg mitverfolgen will, in den Shownotes, in der Folgenbeschreibung. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute, deiner Familie natürlich auch. Ich bin sehr gespannt. Ich verfolge dich ja auf Instagram, das heißt, wir bleiben ja sowieso in Kontakt. Vielen Dank für den erneuten Besuch hier im Podcast.
Super, ich danke dir, Nikolas.
Ja, das war das Update mit Anna auf Ikaria. Ich habe mir nach dem Gespräch direkt frisches Olivenöl bei ihr bestellt. Wenn du das auch tun willst, alle Links zu ihr gibt es in den Shownotes, in der Folgenbeschreibung, hier in der Podcast-App und die Fotos zu der Folge findest du natürlich auf dem Instagram-Kanal von Einfach Aussteigen. Weiter geht's jetzt mit dem nächsten Update.
Mein Podcast.
So, vor 4 Jahren, im April 2021, waren Laura und Finn bei mir im Podcast und ihre Auswanderungsstory war sehr ungewöhnlich, denn die beiden haben sich in einem Auslandssemester ihres Bachelorstudiums auf Bali kennengelernt. Tatsächlich, da kann man studieren. Und sie wurden dann ein Paar. Weil es ihnen in Bali so gut gefallen hat, haben die beiden damals 26-Jährigen beschlossen, das Masterstudium direkt auf Bali zu Ende zu bringen und sind dann deshalb dorthin ausgewandert. Später sind sie dann als digitale Nomaden gereist. Finn hat als Softwareentwickler gearbeitet und Laura war Marketingassistentin, beide also online unterwegs. Wie es ihnen in den letzten 4 Jahren ergangen ist, was alles passiert ist und wo sie heute leben, das hörst du jetzt. Herzlich willkommen zurück im Podcast. Hallo Laura.
Hallo, ich freue mich total, hier zu sein wieder.
Ja, 4 Jahre sind rum, so schnell geht das, ne?
Wahnsinn, also wir können es selber gar nicht glauben, dass wir schon so lange unterwegs und weg sind.
Ja, also ich habe gestern nochmal in die erste Folge reingehört. Das kann ich auch jeder empfehlen, die jetzt gerade hier zuhören, unbedingt nochmal in die erste Folge reinhören. Da hast du damals gesagt, auf die erste Frage, was du siehst, wenn du bei dir aus dem Fenster schaust, hast du geantwortet, wir sehen einen Pool mit großen Palmen. Ihr seid damals in ein Haus auf Bali zur Miete gezogen. Ihr wart damals sehr glücklich, weil das so schwer war, damals ein Haus zu finden. Die Frage ist jetzt, was siehst du, wenn du heute aus dem Fenster schaust?
Tatsächlich sitze ich genau vor einem Fenster und es ist nicht mehr Bali. Ich schaue in die Stadt von Kapstadt und habe links von mir den Signal Hill und rechts von mir den Tafelberg und schaue quasi Richtung Blubergstrand. Also Bali ist es nicht mehr.
Wow, das heißt, Bali ist es nicht mehr, nicht weil ihr in Südafrika im Urlaub seid, sondern weil ihr euch von Bali verabschiedet habt?
Genau, wir haben uns entschlossen, Bali zu verlassen und das jetzt auch erst tatsächlich vor kurzem. Also wir haben noch viele Jahre nach dem Call dort verbracht und waren auch immer sehr glücklich und lieben Bali nach wie vor. Das will ich unbedingt betonen, dass wirklich Bali für immer eine ganz besondere Rolle in unserem Leben gespielt haben wird und spielt, aber wir sind nicht mehr auf Bali. Nee.
Wie lange seid ihr jetzt schon in Kapstadt?
Wir sind Ende Oktober rübergeflogen und seitdem hier, also wir waren zwischendurch mal im Urlaub, aber eigentlich sind wir seitdem da.
Ja, also ich kann wirklich nur empfehlen, da nochmal in die erste Folge reinzuhören vor 4 Jahren, weil das Lustige ist auch, ihr seid ja, ich habe das in der Einleitung gesagt, ursprünglich für ein Masterstudium nach Bali ausgewandert, habt dann remote gearbeitet. Wenn wir so auf diese 4 Jahre, ich weiß, es ist ja unglaublich viel passiert, wenn wir da zurückblicken, ihr seid ja zwischendrin dann auch plötzlich Influencer auf Instagram geworden, wie ich das mitbekommen habe. Aber wenn wir da nochmal so zurückgehen von vor 4 Jahren, was ist da in dieser Zeit alles passiert?
Ja, es ist wirklich Wahnsinn. Also wir haben auf Bali, das war ja wirklich ganz am Anfang, unsere Masterarbeiten noch geschrieben, die dann auch erfolgreich abgegeben und quasi damit unser Studium beendet.
Bravo.
Ja, das war schon mega hart, irgendwie in diesem Paradies sich konzentriert hinzusetzen, aber wir haben es geschafft. Und dann haben wir eigentlich immer weiter an unserer Selbstständigkeit als Freelancer gearbeitet. Also Finn hat sein Business ausgearbeitet, wobei er da auch eigentlich noch am Anfang die ganze Zeit einen permanenten Kunden hatte, für den er Softwareentwicklung gemacht hat. Und da jetzt nicht so viel Wechsel war, bei mir war relativ viel Wechsel. Ich habe mich da echt so ein bisschen ausprobiert. Es ist auch wirklich gar nicht so einfach, da in der Selbstständigkeit zu kommen. Ich habe ja da verschiedene Marketingdienstleistungen für Kunden angeboten. Und ich musste da auch erstmal meinen Weg so ein bisschen finden und auch finden, für wen ich arbeiten möchte, wie ich arbeiten möchte. Und ja, also das war so ein bisschen jobmäßig. Was wir dann ansonsten für uns so ein bisschen entdeckt haben, ist, dass so sehr wir Bali lieben, so sehr lieben wir auch das Reisen. Und dann haben wir eigentlich, sobald so ein bisschen die Corona-Türen wieder aufgingen, haben wir dann für uns entschieden, hey, wir sind hier in Südostasien, lass doch mal gucken, wie es denn in anderen Ländern so aussieht. Und wenn wir schon von überall arbeiten können, warum dann nicht aus Thailand, Kambodscha, Vietnam, Japan? Wir waren in Australien, dort haben wir relativ spontan geheiratet an der Westküste. und dann 2024 haben wir dann auch auf Bali geheiratet mit unseren Familien und Freunden. Das war auch wunderschön. Also ja, wir waren viel unterwegs.
Ja, also es gibt ja einen YouTube-Kanal, ich weiß nicht, macht ihr da noch Videos aktuell?
Genau, ja, also das ist so unser absolutes Passion-Project. Wir lieben das, da so ein bisschen längere Videos zu machen, so sehr wir auch Instagram lieben, weil da ist natürlich ein bisschen mehr Alltag und wie unser Leben so jeden Tag aussieht, ist YouTube wirklich das, was wir total für uns entdeckt haben, dass wir da einfach längere Videos machen können, von Reiseguides, aber auch irgendwie unser Alltag jetzt aktuell und ja, also es ist sehr, sehr cool. Schaut da gerne mal vorbei.
Ja, also ich verlinke das natürlich in den Shownotes in der Folgenbeschreibung. Eben, du hast gerade gesagt, da sind auch so Reiseberichte natürlich drin, wo man auch viel mitnehmen kann. Also wer jetzt eben zum Beispiel nach Thailand reisen will, da unbedingt auch mal das entsprechende Video angucken. Und das heißt, also wie habt ihr das denn gemacht mit dem Arbeiten und dem Reisen? Also ist das so diese romantische Vorstellung, so man sitzt morgens so 2 Stunden, macht da ein paar E-Mails und dann ist man den ganzen Tag auf irgendeinem Trip unterwegs oder wie funktioniert das?
Ja, leider ist es nicht so romantisch, wie man sich das vorstellt. Also wir haben auch zu der Anfangszeit da immer oft von irgendwie unseren Kunden gesagt bekommen, sitzt du jetzt mit eurem Cocktail am Pool? Und wir so, nein, wir sitzen in einem ziemlich schäbigen Hotelzimmer und telefonieren gerade mit euch. Und das meistens zu unmöglichen Zeiten. Also natürlich haben wir extrem herausfordernde Zeiten gehabt. Wir haben meistens fast ausschließlich mit europäischen Kunden zusammengearbeitet. Heißt, da war natürlich ein Zeitunterschied immer. Wir haben oft bis spät in die Nacht gearbeitet und das wirklich aus irgendwie teilweise in Australien aus Hostelzimmern heraus. Also wir haben wirklich alles gemacht, um uns diesen Traum vom Reisen und Arbeiten von überall zu ermöglichen. Und das war schon sehr, sehr, sehr herausfordernd. Und ja, auch kräftezehrend, weil natürlich, man muss sich um Reiseplanung kümmern. Es ist so, wie wir damals gereist sind, low budget, ziemlich unkomfortabel oft gewesen. Also wir haben irgendwelche Nachtfähren in Thailand benutzt oder Nachtbusse, um halt möglichst günstig von A nach B zu kommen, um so lange wie möglich zu reisen. Und unser Ziel war immer mehr, ein bisschen mehr zu verdienen, als wir auszugeben, dass wir auch ein bisschen was sparen können. Und ja, deswegen, es war schon eine verrückte Zeit. Es gab auch wirklich eine Zeit, da haben wir von Montag bis Freitag wirklich bis spät für externe Kunden gearbeitet und dann am Wochenende all unsere Freizeit da rein investiert, eben YouTube-Videos zu machen, die Leute auf Instagram mitzunehmen. Da gibt's ja auch einfach wahnsinnig viel zu tun. Und deswegen war das tatsächlich die letzten Jahre eher so eine 8-Tages-Woche und der Tag hatte nicht genug Stunden, aber trotzdem rückblickend würde ich es immer wieder so machen, weil wir hatten Spaß an dem, was wir gemacht haben und es war eine unglaublich tolle Zeit.
Kommen wir nochmal kurz zurück auf Bali, eben da mehrere Monate im Jahr gelebt. Wie hast du in den 4 Jahren generell die Insel gesehen? Also wie wohl habt ihr euch da gefühlt? Wie sehr hat sich auch in der Zeit dann die Insel auch verändert? Oder war das dann halt auch mit ein Grund, weswegen ihr dann gegangen seid?
Also wohl haben wir uns immer sehr gefühlt. Wir haben auch sehr, sehr, sehr viel gesehen, worüber ich mich, ja, ich bin da wahnsinnig dankbar für unsere Zeit. Wir waren auf diversen Inseln rechts und links von Bali. Wir haben Bali, glaube ich, 1000-fach umrundet. Wir haben da schon unsere Freizeit immer genutzt, auch Ausflüge etc. zu machen. Die Menschen dort sind der Wahnsinn, so nett und so gastfreundlich. Aber natürlich hat sich Bali verändert in den letzten Jahren. Wir sind mitten in der Covid-Zeit gegangen. Da war es natürlich sehr, sehr, sehr ruhig, wunderschön, weil ohne die Touristen ist die Insel schon ganz anders. Und wir haben dieses erste Jahr vor Ort sehr genossen, weil es so ruhig war. Ich weiß natürlich, dass das ganze Thema Corona auch ganz schlimm war und dass viele Leute ihre Arbeit verloren haben etc. Ich will es jetzt auch gar nicht schönreden, aber Rainer ist einer, ich wohne dort und es sind jetzt keine Touristen vor Ort gerade Sicht, war es natürlich schon sehr toll. Also die Strände waren leer, es war kein Massentourismus zu sehen. Wir haben in der Zeit so viel von Bali sehen dürfen, was man sonst irgendwie nur mit Anstehen oder im Stau stehen erreichen kann. Und deswegen, wir haben da echt das Beste für uns rausgeholt. Und ja, als die Tore dann wieder aufgingen, war es schon so, dass Bali natürlich eine sehr gehypte Insel ist. Und das ist ja auch schön. Es ist auch schön zu sehen, wie sie sich erholt hat, rein vom Tourismus. Aber gerade so die Ecke, in der wir gewohnt haben, so Canggu, ist es schon so, dass natürlich unfassbar viele Touristen sind. Und generell der Süden von Bali ist sehr viel Stau, sehr viel Verkehr. Und wir sind einfach dann letztes Jahr an dem Punkt gewesen, wo wir gesagt haben, in unserer aktuellen Situation wollen wir nicht mehr so viel im Stau stehen. Wir wollen vielleicht auch nicht mehr so viel Roller fahren und uns da durchschlängeln. Und es waren einfach immer mehr Punkte, wo wir gesagt haben, irgendwie die Preise, die jetzt mittlerweile für ein Haus verlangt werden, passt jetzt nicht mehr so ganz in das, was wir uns eigentlich vorstellen. Und irgendwie war es einfach nicht mehr unser Ort.
Ja, es gab ja ein einschneidendes Erlebnis auf Bali, was euer Leben bis heute sehr, sehr stark beeinflusst. Du hast es schon so durch die Blume schon so ein bisschen angekündigt. Was ist denn da passiert vor, glaube ich, einem Jahr jetzt dann bald, ne?
Genau, Ende Mai letzten Jahres ist tatsächlich unsere Tochter auf die Welt gekommen. Also genau, wir sind mittlerweile zu dritt unterwegs und sind natürlich überglücklich, dass es so ist. Die ist auch auf Bali zur Welt gekommen. Es war ein langer Findungsprozess, weil wenn man natürlich kein richtiges Zuhause in der Welt hat, war das gar nicht so einfach zu bestimmen, hey, wo wollen wir unser Kind zur Welt bringen? Und da standen verschiedene Länder zur Debatte. Und am Ende haben wir uns aber entschieden, hey, gerade ist es noch Bali, zu dem Zeitpunkt letzten Jahres. Und deswegen haben wir dann entschieden, wir haben da einen guten Arzt, wir haben da ein gutes Krankenhaus. Und warum nicht dann auch irgendwie da unsere Geschichte so ein bisschen mit krönen? Also wir haben uns ja auch damals vor vielen, vielen Jahren auf Bali kennengelernt, sind dann nach Bali ausgewandert, haben dort geheiratet. Und dann kam eben letztes Jahr Ende Mai unsere Tochter Tilda zur Welt. Und wir sind alle gesund und munter. Und das hat natürlich unsere Sicht auf alles nochmal komplett verändert. Also so cool Bali ist, sich auf den Roller zu schwingen und mal eben hier und da hinzufahren, ist es dann mit Baby gar nicht mehr so cool. Und ja, man muss natürlich mit den Kleinen auch irgendwie dauernd zum Arzt, sei es irgendwie für Untersuchungen, Check-ups und so weiter. Und wenn man dann halt nur noch im Stau steht, dann macht es wirklich keinen Spaß.
Ja, wie seid ihr dann am Ende auf Kapstadt gekommen? Ich glaube, ihr wart da mal im Urlaub oder wie kam es dazu, dass ihr dann gesagt habt, wir ziehen jetzt nach Kapstadt?
Genau, also in der Schwangerschaft war es so, dass wir geplant hatten, 3 Monate in Südafrika zu verbringen. Tatsächlich, als wir das geplant hatten, war ich noch nicht schwanger, beziehungsweise wusste noch nicht, dass ich schwanger werden würde. Und dann war es so, dass wir kurz vor Einreise das erfahren haben. Und dann waren wir eben in Südafrika. Also ich habe schwanger Safari gemacht. Das war auch gar nicht mal so lustig, aber trotzdem wunderschön. Und dann waren wir hier 3 Monate und haben uns einfach extrem wohlgefühlt. Die medizinische Versorgung in den privaten Krankenhäusern hier ist extrem gut. Der Standard ist sehr hoch. Und es ist natürlich sehr viel westlicher als jetzt Südostasien. Also es ist hier relativ gängig, ein Auto zu haben und ganz normal mit dem Auto zu fahren. Und es einfach die Lebensqualität hier in Kapstadt ist sehr hoch. Und wir haben uns so ein bisschen in das Land, in die Leute, in die Stadt auch verliebt. Wären damals schon am liebsten auch da geblieben. Wir haben schon gesagt, also hier theoretisch auch Tilda zur Welt zu bringen, wäre auf jeden Fall eine gute Option gewesen. Aber leider ging das bezüglich des Visas nicht. Und deswegen haben wir dann doch uns eben am Ende für Bali entschieden. Und es war auch gut so. Ich bin froh, dass wir das erlebt haben, dass wir Bali mit Baby erlebt haben. Aber jetzt hat es uns hierher verschlagen und jetzt schauen wir mal, ob es hier vielleicht weitergeht für uns.
Ja, das ist jetzt ein spannender Punkt. Wir haben da im Vorgespräch kurz drüber gesprochen, weil es gibt natürlich viele Menschen, die gerne nach Südafrika auswandern wollen. Die sich damit beschäftigen, wissen aber auch, dass es relativ schwierig ist, da eine Daueraufenthaltsgenehmigung zu bekommen, wenn man nicht gerade eine 500.000 oder 1 Million Euro da oder Dollar investieren will. Deswegen ist die Frage, wie lebt ihr jetzt heute? Was sind eure Pläne da in Kapstadt?
Ja, also als wir gegangen sind, war tatsächlich eigentlich der Stand der Dinge, dass Südafrika ein neues Visum rausbringt. Das heißt so Remote Working Visa, womit digitale Nomaden wie wir angelockt werden sollen. Und das soll halt für 3 Jahre ausgestellt werden. Und das war natürlich für uns der absolute Go, dass wir gesagt haben, hey, wie cool, also besser können es ja gar nicht laufen. Wir arbeiten remote, wir können nachweisen, dass wir remote arbeiten und jetzt keine Arbeitsplätze vor Ort irgendwie wegnehmen. Und ja, dann sind wir nach Südafrika und jetzt die Tatsache, dass es leider nicht ganz so einfach ist, ist jetzt ein bisschen ernüchternd auch für uns. Also dieses Visum gibt es tatsächlich und es wird auch in anderen Ländern wie zum Beispiel Frankreich schon ausgestellt. Also man muss für dieses Visum immer zur Botschaft im Heimatland, also bei uns war das in Berlin, wir müssten zur südafrikanischen Botschaft in Berlin gehen und die in Berlin stellen das leider noch nicht aus. Und generell ist dieses neue Visum eben jetzt noch so neu, dass keiner so richtig weiß, wie, was, wo. Und damit wollte sich Südafrika einmal in gutes Licht drücken, haben wir so ein bisschen das Gefühl, tolle Schlagzeilen, neues Visum, aber Die Realität sieht leider so aus, dass es gerade noch nicht ausgestellt wird und dass keiner so richtig weiß, wie, wo, was eigentlich passiert. Und das ist jetzt natürlich für uns auch eine bisschen schwierige Situation. Wir haben hier mittlerweile eine eigene Wohnung, die haben wir für ein Jahr. Und wir haben jetzt leider auch keine halbe Million Dollar auf dem Konto, dass wir das irgendwie investieren könnten. Ein Plan B von uns wäre jetzt tatsächlich noch ein Studentenvisum. Also wir könnten uns oder einer von uns könnte sich in einen Englischkurs einschreiben und den dann auch wirklich machen. Und das würde uns ermöglichen, bis zu 2 Jahre jetzt nochmal hier in Südafrika zu bleiben, in der Hoffnung, dass vielleicht bis dahin dann dieses Remote-Working-Visa ausgestellt wird. Aber was die Zukunft jetzt bringt, wissen wir jetzt auch aktuell noch nicht so richtig.
Die Pläne sind aber auf jeden Fall erstmal bis Ende des Jahres zu bleiben, denke ich.
Genau.
Okay. So generell nehmen wir jetzt mal an, das klappt mit diesem Visum. Also nicht mit dem Studentenvisum, sondern mit dem digitalen normalen Visum. Denkst du so perspektivisch, ihr werdet sesshaft irgendwann, eben auch so als Familie mit Kind? Oder was sind so die Vorstellungen?
Also das Reisen hat sich schon verändert mit Kind. Also so ganz spontan und flexibel ist man einfach nicht mehr. Und so sehr wir natürlich unsere Tochter über alles lieben, es ist einfach auch wahnsinnig anstrengend, mit Baby zu reisen. Also man muss ja plötzlich schauen, dass es diesem kleinen Wesen gut geht. Man kann nicht mehr in die günstigsten Unterkünfte oder mal stundenlang über Nacht in einem Bus fahren. Das funktioniert einfach alles nicht mehr ganz so einfach. Und deswegen hat sich einfach so ein bisschen unsere Einstellung zum Reisen auch etwas verändert. Also wir sehen uns eigentlich mehr mit auf jeden Fall jetzt mehr einer eigenen Base, aber trotzdem möchten wir auch weiterhin reisen. Also was so richtig die Zukunft bringt, wissen wir gerade noch nicht. Wir wissen, dass wir auf jeden Fall noch vieles von der Welt sehen wollen. Wir haben jetzt im Sommer auch einen großen Trip durch Europa geplant, wollen da nach Island, nach Schweden, nach Griechenland, nach Dänemark und natürlich nach Deutschland zu unseren Familien. Also wir können es auch irgendwie nicht so richtig lassen, aber trotzdem hat sich natürlich unser Reisestil verändert und langfristig wünschen wir uns schon jetzt eigentlich auch mal ein paar Jahre wirklich sesshafter zu werden. Also irgendwann steht natürlich auch ein zweites Kind im Raum. Wir möchten eine große Familie und es wäre schon schön, wenn sich dann auch mal so langsam abzeichnen würde, wo es mal zumindest die nächsten vielleicht 10 Jahre für uns sein könnte. Also wir vermissen das schon jetzt langsam, dass wir, beziehungsweise es ist schon sehr anstrengend auch, dass wir immer wieder uns drum kümmern müssen, wie ist es mit Visum, wie ist es mit als generellen Aufenthalt. Irgendwann müssen ja Kinder auch in eine Schule gehen. Ich meine, da haben wir jetzt noch ein paar Jahre, aber trotzdem machen wir uns da sehr viele Gedanken. Wir gehen da auch relativ verantwortungsbewusst dran und wollen natürlich unseren Kindern auch irgendwie ein Zuhause bieten mit Freunden. Und deswegen, ja, wir wissen nicht, ob es jetzt Südafrika ist. Wir träumen auch immer noch groß von Australien. Leider ist auch das visumsmäßig nicht so einfach. Und ja, ansonsten könnte es halt vielleicht auch nochmal zurück nach Europa gehen. Ich weiß es alles nicht. Also es bleibt auf jeden Fall spannend.
Ja, jetzt hast du eigentlich meine letzte Frage im Prinzip schon beantwortet. Ich wollte eigentlich noch kurz dazu kommen, was du vor 4 Jahren gesagt hast, auf meine letzte Frage, wie sieht euer Leben in 2 Jahren aus? Da hattest du gesagt, ich glaube, dass wir immer noch auf Bali sein werden, unseren festen sozialen Kreis aufgebaut haben, die Sprache sprechen, ein Hause aufgebaut haben und dass wir hoffentlich viel reisen können. Vielleicht sind wir dann nicht mehr im Angestelltenverhältnis, das wäre schön. Ich glaube, das hatte sich dann erfüllt nach 2 Jahren, ne?
Genau, also für uns beide hat sich auf jeden Fall beruflich da super viel getan. Wir sind beide komplett selbstständig. Ich bin mittlerweile Vollzeit in unserem Instagram, YouTube, eigenen Business und Finn hat eben mehrere Kunden in der Softwareentwicklung. Aber trotzdem hatten wir auch sehr viele Herausforderungen auf Bali. Also wirklich, es war nicht so einfach, einen festen sozialen Kreis zu finden. Da haben wir auch wirklich oft leider schlechtere Erfahrungen machen müssen. Am Ende hatten wir tolle Freunde, die wir auch jetzt nur schweres Herzens so ein bisschen zurücklassen mussten, wobei die alle ein Reiseherz haben. Deswegen, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir uns irgendwo auf der Welt alle wiedersehen. Ja, das waren schon alles so Punkte, dass wir jetzt auch so ein bisschen natürlich eher vielleicht nach anderen Familien suchen mit kleinen Kindern. Also ich glaube, gerade wenn man das erste Mal Eltern wird mit frisch gebackenen kleinen Kindern, dann will man sich mit anderen Eltern austauschen. Das war alles nicht so einfach auf Bali. Und deswegen, wir haben auf jeden Fall es geschafft, nicht mehr im Angestelltenverhältnis zu sein. Ein festes Zuhause haben wir uns leider immer noch nicht aufgebaut. Die Sprache haben wir auch nie so richtig leider gelernt.
Ja, aber trotzdem spannend. Also wer euren Weg weiter mitverfolgen will, du hast ihn auch gerade nochmal erwähnt, es gibt den Instagram-Kanal, da staune ich ja sowieso. Ihr seid ja dann abgegangen wie eine Rakete, glaube ich, als wir am Anfang gesprochen haben, hattet ihr, glaube ich, so ein paar tausend Follower. Jetzt sind es ja, glaube ich, über 80.000 Follower und wirklich eine sehr aktive Community. Wer euch da eben weiter mitverfolgen will, unbedingt ein Abo dalassen. Da gibt es regelmäßige Updates und halt auch den YouTube-Kanal.
Genau, wir würden uns freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Wir zeigen da unser tägliches Chaosleben auf Reisen.
Ja, eben, was es auch bedeutet. Das finde ich eben gut bei euch, weil ihr macht das nicht so quasi so shiny-mäßig, sondern man sieht halt eben auch, was es halt bedeutet, auch mit dem kleinen Kind eben so zu reisen und halt eben auch so zu leben, was das für auch Herausforderungen sind. Also von daher ist es auf jeden Fall immer sehr authentisch, finde ich. Liebe Laura, Finn war jetzt nicht da, der muss, glaube ich, arbeiten. Liebe Grüße. Ich bedanke mich herzlich, dass du zum Update hier zu Gast warst und wir müssen auf jeden Fall, wenn es meinen Podcast in ein paar Jahren noch gibt, dann auf jeden Fall noch mal eins machen.
Ja, vielen Dank, dass ich wieder hier sein durfte. Das hat mir sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht und das nächste Update gibt es bestimmt.
Ja, das war das Update zur Auswanderung von Laura und Finn hier im Podcast von Einfach Aussteigen. Schau unbedingt auch auf ihrem YouTube-Kanal und Instagram-Kanal vorbei, wenn du wissen willst, wie es bei ihnen weitergeht. Und die Fotos zum heutigen Update natürlich auf dem Instagram-Kanal von Einfach Aussteigen. Vielen Dank jetzt fürs Hören. In dieser Woche, wie schon erwähnt, gibt es eine weitere Folge, eine Spezialfolge am kommenden Samstag. Ich freue mich, wenn du dann auch mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute, ciao.